Dann herzlich willkommen an alle Zuschauer zu dem heutigen Satsang bei Jetzt TV mit Ludmilla und Roland. Viel Freude beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen. Es geht natürlich wieder um das Thema Erwachen und Erleuchtung und natürlich auch der Weg dorthin, weil die meisten befinden sich an irgendeinem Punkt des Weges und da gibt es ja viele verschiedene Punkte, wo ganz unterschiedliche, sage ich mal, Konstruktionen von Realität geschehen. Je nachdem, wo man steht, konstruiert sich eine andere Realität, die man als solche empfindet. Und das will ja auch gewürdigt werden. Und trotzdem geht es dann natürlich immer noch einen Schritt weiter zur letztlichen Erkenntnis, sage ich mal, des einen Seins, des Erkennens erstmal, wer oder was ich bin. Und wer oder was auch die ganze gesamte Welt ist und dass es letztendlich ein einziges Sein ist, untrennbar von irgendetwas.
Genau, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Wissen in Bewusstsein strukturiert ist. Und ein und dasselbe Wissen in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen vollkommen anders sein kann. Man denke nur mal daran, wenn wir im Traumbewusstsein sind, was ja ganz eindeutig ein anderer Bewusstseinszustand ist als das Wachbewusstsein, dann können wir zum Fenster gehen, das Fenster aufmachen und wissen ganz genau, wir können da jetzt rausspringen und fröhlich wie ein Vogel durch die Gegend fliegen. Das können wir natürlich nicht in dem Wachbewusstseinszustand machen. Da würden wir unten hart aufschlagen. Und insofern ist dieser Satz, Wissen ist in Bewusstsein strukturiert, nicht nur gültig, wenn es hier zu große, eindeutig andere Bewusstseinszustände sind, wie Wachen oder Traumbewusstsein, sondern auch schon in unserem Alltag. Nur weil wir uns jetzt hier miteinander unterhalten, heißt das nicht zwingend unbedingt, dass wir in derselben Bewusstseinsschicht uns gerade aufhalten. Jeder Mensch steht individuell in einer eigenen Bewusstseinsschicht. Wir sprechen ja immer von Bewusstsein und tun so, als ob das eine homogene ganze Masse sei oder Erscheinung sei, wo jeder von uns drin ist und für alle ist es gleich. Nein, nein, das ist nicht so. Wie an dem Beispiel Traumbewusstsein und Wachbewusstsein gezeigt, ist auch innerhalb des Wachbewusstseins ganz, ganz viele unterschiedliche Bewusstseinsebenen vorhanden, ne? Jetzt nicht im Sinne von oben oder unten oder rechts oder links oder innen oder außen, sondern einfach im Sinne von ganz individuell unterschiedliche Bewusstseinsschichten. Und damit ist das Wissen unterschiedlich strukturiert. Wissen kann immer nur im Bewusstsein strukturiert sein und wird subjektiv, individuell, unterschiedlich empfunden, interpretiert, erlebt und es wird unterschiedlich danach gehandelt. Der wichtigste Punkt ist deshalb, dass wir versuchen, wenn wir uns um Wahrheit bemühen, dieselbe Bewusstseinsebene zu erreichen. Und da es im Bereich des Relativen sehr, sehr, sehr viele verschiedene Bewusstseinsebenen gibt, ist im Grunde genommen in allen Traditionen immer, wenn es um Wahrheit geht, Bezug genommen worden zu einem Bewusstseinszustand, der für jeden Mensch gleich ist. Und dieser Bewusstseinszustand ist neben diesen drei Hauptbewusstseinszuständen, Wachen, Träumen, Schlafen, einfach der vierte genannt worden. Turiya, im Sanskrit Turiya. Jeder, der sich so ein bisschen mit der Yoga-Literatur beschäftigt hat oder anderen spirituellen Schriften, stößt auf diesen Sanskrit-Begriff Turiya, das Vierte. Gemeint ist eine Bewusstseinsebene, ein Bewusstseinszustand, der frei ist vom Ego, frei ist von der Ich-Persönlichkeit und frei ist von diesen ganzen subjektiven Anhaftungen, die wir als Menschen im Relativen ganz natürlich leben und damit ja auch oft viele Verwirrungen erzeugen in der Kommunikation, im normalen Wachbewusstsein. Wenn wir uns also auf Wahrheit beziehen wollen und das miteinander austauschen wollen, dann ist es gut, sich auf diesen vierten Bewusstseinszustand zu beziehen, zu berufen, sich daran zu erinnern. Und dieser vierte Bewusstseinszustand ist das, was heute landläufig immer Erwachen genannt wird. Dauerhaftes Erwachen. Und dieses Erwachen läuft im Grunde genommen parallel zu den drei anderen Bewusstseinszuständen. Erwachen im Wachbewusstsein, Erwachen im Traumbewusstsein, Erwachen im Tiefschlaf. Das ist wie eine Perlenkette mit drei großen Perlen und in der Mitte läuft eine Schnur und die einzelnen Perlen repräsentieren die drei Hauptbewusstseinszustände und die Schnur ist das vierte. Das ist das reine Bewusstsein, wie immer so gesagt wird. Also um von einem Hauptbewusstseinszustand in den nächsten zu wechseln, müssen wir einen kurzen Moment in dieses reine Bewusstsein switchen, in dieses vierte, in dieses Erwachen. Immer wenn wir die Hauptbewusstseinszustände wechseln, switchen wir kurz in das reine Bewusstsein rein. Das ist der Träger der anderen Bewusstseinszustände. Und wenn wir uns darauf beziehen, auf dieses Erwachtsein, dann haben wir eine gemeinsame Basis für das, was Wahrheit ist. Ja, deshalb ist das so beliebt und auch so wichtig und so erstrebenswert, dieser erwachte Bewusstseinszustand. Und Ludmilla und ich, für die, die uns vielleicht noch nicht kennen haben, Erwachen und Erleuchtung als Fokus in unserer Akademie Erleuchtung, in unseren Erleuchtungskongressen und wir haben auch eine Buchreihe verfasst, Edition Erleuchtung heißt die, wo jetzt schon 37 Titel erschienen sind, alles thematisch immer verbunden mit dem Erwachen. Verschiedenste Themen, die so im täglichen Leben wichtig sind und dann immer aus der Sicht des Erwachtseins.
Ja, und ganz natürlich scheint es zu sein, dass die Menschen ganz intuitiv natürlich diese Sehnsucht haben, nach diesem sich zurückzubinden oder sich selbst wiederzuerkennen als dieses, was sie wirklich sind, ohne dass sie das wissen. Sie haben eine Sehnsucht, irgendwie nach Hause zu kommen oder eine Ahnung, es gibt noch mehr als das, was man so sieht alltäglich, ne? Und es ist ein ganz natürlicher Zustand. Im Grunde genommen strebt jeder Mensch dieses Ziel natürlich an, diese Wahrheit über sich selbst wieder herauszufinden und dort, von dort aus, im Grunde das Leben zu leben, ne? Und wir ermutigen ja auch jeden, diesen Weg zu gehen, da es, ja, ein derart anderes Erleben und Leben ist und auch die Welt sehe anders aus, die sogenannte Welt, wenn die Menschen sich selbst als das erkennen, was sie wirklich sind. Es wäre dann tatsächlich wahrscheinlich mehr ein Ort, wo es mehr Frieden und ja, Freude, Glückseligkeit gäbe. Als es jetzt so aussieht, jetzt sieht man, dass viele Menschen leiden, sehr viele Menschen leiden. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir uns immer wieder bemühen, Menschen auch wieder darauf hinzuweisen, ja, Geh auf den Weg, entdecke dich selbst, weil dort findest du letztendlich den inneren Frieden und dein Glücklichsein, dein grundloses Glücklichsein. Ja.
Der Zustand des erwachten Bewusstseins beruht ja auf dem reinen Bewusstsein. Und wir haben gerade schon gesagt, das reine Bewusstsein als vierter Bewusstseinszustand des Menschen beinhaltet kein Ego, keine individuellen Gedanken, keine subjektive Persönlichkeit. All diese Dinge haben da keinen Zutritt. Das reine Bewusstsein beinhaltet nur sich selbst. Und das reine Bewusstsein ist nur sich selbstbewusst, nur seiner selbst. Also diese normale Kommunikation im Wachbewusstsein, wo ich hier bin und du bist dort, ich bin hier und dort steht die Lampe als Objekt, dieses Subjekt-Objekt, diese Subjekt-Objekt-Dualität, die gibt es im reinen Bewusstsein natürlich nicht. Aber im normalen Wachbewusstsein gibt es die natürlich. Und von daher ist es müßig und auch wirklich vollkommen zwecklos, im Wachbewusstsein zu versuchen, seine Individualität loszuwerden, sein Ich loszuwerden, sein Ego loszuwerden. Das geht nicht. Das gehört zum Wachbewusstseinszustand dazu. Das ist ein Kern dieses Wissens, was in Bewusstsein strukturiert ist. Zum Wachbewusstsein gehört das Ich-Bewusstsein dazu. Da gehört auch das Ego dazu, der Verstand, der Geist, das gehört alles dazu. Die ganze subjektive Persönlichkeit, die Individualität auch. Wenn ich das loswerden will, in Anführungszeichen, und davon sprechen alle spirituellen Traditionen, und wir ja auch, dann muss ich diesen vierten Bewusstseinszustand mir wieder bewusst machen. Den muss ich wieder erlangen. Das ist der Erwachensprozess. Das ist das Erwachen. Das Erwachen ist mehr als nur so eine Art Selbstreflexion oder eine Art Selbstbewusstsein. Ich habe neulich gehört, dass ein junger Mann sagte, ich bin jetzt auch erwacht, ich bin nämlich zum Veganismus erwacht. Ja, das ist okay. Der Mensch muss kein Fleisch essen, um zu leben. Also warum nicht auch vegan sein? Das ist gut. Aber das hat mit dem Erwachen nichts zu tun, über das wir hier sprechen. Hier geht es um dieses vierte, um diesen neuen Bewusstseinszustand, der aber im Grunde genommen alt ist, weil aus ihm heraus entsteht nicht nur alles Subjektive, der subjektive Geist, sondern aus ihm heraus entsteht natürlich auch alle Schöpfung. Und das ist das interessante Forschungsgebiet der Menschen, die sich um Erwachen und Erleuchtung kümmern. Die Stille, die ich erfahren kann im Wachbewusstsein, wenn ich Meditation mache zum Beispiel oder andere spirituelle Übungen, ich komme aus der groben Aktivität des Geistes immer mehr zur Ruhe. Ich komme in einen Zustand, wo die Gedanken zur Ruhe kommen, wo die ganzen aufgeregten Stimmungen zur Ruhe kommen, wo auch der Körper ganz eindeutig stiller wird, stiller wird, stiller wird. Irgendwann erreicht man eine Ruhe und eine Stille, wo transzendiert wird in dieses reine Bewusstsein hinein. Denn im Wachbewusstsein ist alles angeregt. Der Körper, der Gefühlsraum, der mentale Raum, alles steht unter Volldampf und ist aktiv. Im Zustand des reinen Bewusstseins, in diesem vierten Zustand, ist alles absolut vollkommen still. Und Menschen, die diese Erfahrung mal gemacht haben, und ich gehe davon aus, dass einige von euch diese Art von Gipfelerfahrung, diese Art von Erwachenserfahrung schon mal gemacht haben, sonst wärt ihr gar nicht hier, empfinden das im Nachhinein, wenn sie da wieder rauskommen, ins Wachbewusstsein hinein, als eine in der Regel großartige Geschichte, eine ganz großartige Sache, Und oftmals fehlen Ihnen die Worte, um das zu beschreiben. Als ich das mit 15 Jahren das erste Mal erlebte, habe ich überhaupt nicht verstanden, was das war. Ich wusste nur eins ganz sicher. Das ist es, was ich mein Leben lang gesucht hatte. Was mit 15 Jahren ein bisschen komisch klingt. Und mein Meditationslehrer hat damals auch nur so gemacht, so, pst, Augen zu, weiter meditieren. Und so begann bei mir der Weg damals. Ich wusste nichts darüber, über diesen vierten Zustand. Ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es theoretisch diese Möglichkeit gibt. Das wird ja überall beschrieben in den alten Schriften. Ja, und dass ich das nun erfahren hatte oder erfahren durfte, das war irgendwie ein Wunder für mich. Ich war doch erst 15. Und insofern bin ich von da an immer auf diesem Weg geblieben, habe immer dieses Ziel gehabt, das dauerhaft zu erreichen. Ich wusste nicht, wie das aussieht. Wie kommt man da dauerhaft hin? Ich wusste nicht, was ist, wenn man das dauerhaft erreicht. Und von daher war das ein Weg, ein lebenslanger Weg der Forschung. Jetzt bin ich schon seit über 50 Jahren dabei, das zu erforschen. Und in der Akademie Erleuchtung fließen all die Erkenntnisse und all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ein. Und da begleiten wir Menschen auf diesem Weg.
Ja, und wenn man das erfährt, dieses, was wir wirklich sind, dann wundert man sich im Grunde genommen auch, wie man das nicht vorher auch schon sehen konnte. Wie hat man das immer übersehen? Denn es wird dann so offenbar, so offensichtlich, dass es immer schon da war und gar nicht sein kann. Es liegt im Grunde genommen ständig vor deiner Nase. Aber du siehst es nicht. Und das ist doch sehr verwunderlich und erstaunlich, wenn man diese Berührung dann macht und das sieht. Und ja, je nachdem, wie tief diese Erfahrung ist, verlässt dich dieses dann auch nicht mehr. Du hast es im Grunde genommen ständig vor der Nase. Und fragst dich und wunderst dich, wie kann das sein? Wie kriegen wir das hin, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen im normalen Wachbewusstsein? Und ich denke mal, hier sind auch einige dabei, die das kennen, die diese Erfahrung auch schon gemacht haben und das vielleicht bestätigen können, dass es doch sehr verwunderlich ist, ne? Es ist im Grunde genommen immer ein Müh eines Millimeters neben deiner Wahrnehmung, ne? Es ist einfach immer da.
Ja, ich wurde dann ja auch älter, nachdem ich mit 15 diese Erfahrung gemacht habe und durch die Meditation, die ich gelernt hatte, das war damals die transzendentale Meditation, das war damals sehr, sehr berühmt und viele Menschen haben das gelernt, konnte ich das tatsächlich immer wieder erfahren. Und ich habe das auch genossen. Mein Innerstes fühlte sich wirklich sehr, sehr stark hingezogen zu diesem erwachten Bewusstsein. Aber ich habe auch Nachteile erlebt, weil ich war ja noch sehr jung. Ich wollte ja noch ins Leben wirklich hinaus, mich verlieben in eine Freundin, die Schule machen, Sport machen, neue Sachen erleben, Berufe erlernen, all diese Dinge. Habe aber gemerkt, dass diese Sehnsucht nach diesem Absoluten, nach diesem reinen Bewusstsein so lecker ist. Das ist so anziehend, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn ich dem nachgebe, dann verliere ich so ein bisschen die Anhaftung an das Normale, was pubertierende junge Männer so machen. Ich hatte so das Gefühl, es zieht mich immer so hin und her, hin und her, hin und her. Und was ich natürlich nicht wusste, ist, dass wir als Menschen im Grunde genommen beides leben können. Wir können diese vollkommene Glückseligkeit des erwachten Bewusstseins leben diese Stille, diese unendliche Weite, diese vollkommene Zufriedenheit, diesen Gleichmut und trotzdem engagiert im Alltag leben. Das so auszupendeln, das hat bei mir wirklich auch ein paar Jahre gebraucht, weil ich immer dachte, oh, wenn ich da zu lange drin bleib, dann habe ich nicht mehr so wirklich Engagement in der Außenwelt. Dann sitze ich da glücklich und zufrieden, und das ist auch tatsächlich passiert. Ja, gibt nichts mehr zu tun. Ich habe tatsächlich so um die 30 so eine Phase gehabt, da habe ich 6 Jahre lang nur auf dem Sofa gesessen. Und musste wieder mal irgendwie das einpendeln, dass ich das normale Leben, was wir so in unserer westlichen Kultur leben, irgendwie wieder, ne, finde und mich dafür wieder begeistern kann und engagiert sein. Also das ist ein Hin und Her, und das ist auch ein Miteinander zusammenwachsen, ne? Und nach einiger Zeit gelang mir das auch. Und da war klar, im Grunde genommen können wir 200% leben. Nicht nur 100%, was wir im Wachbewusstsein leben, sondern 100% auch von dem erwachten Bewusstsein. Und das verschmilzt wirklich mit dem normalen Alltag. Und dann kann man 200% leben. Dann ist beides möglich. Man muss sich nicht zurückziehen aus der Welt. Man muss nicht 6 Jahre auf dem Sofa sitzen. Aber damals wusste ich es nicht besser. Gut, mittlerweile sind 50 Jahre vergangen und viele, viele Menschen haben Erwachen erfahren. Viele Menschen sind auch dauerhaft erwacht. Wir haben viele Erleuchtungskongresse schon gemacht und treffen daher auch viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele Teilnehmer, die erwacht sind. Und es ist natürlich eine große Freude zu sehen, dass das ja eine so große Bewegung geworden ist. Das ist in unserer Kultur heute nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher. Da war das ja irgendwie ganz komisch, wenn man über solche Dinge gesprochen hat. Heute ist das nicht mehr so ein Problem. Wenn wir heute gefragt werden, ja, was macht ihr denn so beruflich? Dann sagen wir ohne Hemmung, ja, wir sind spirituelle Lehrer und wir kümmern uns um Erwachen und Erleuchtung. Und in der Regel ist das heute gar kein Problem mehr. Da kommt kein Lachen oder kein komischer Seitenblick oder so, sondern da kommt manchmal so ein bisschen so Überraschung und dann kommt so, ach so, ja. Das ist heute irgendwie viel alltäglicher geworden als früher, wo man da gar nicht drüber sprechen konnte, weil die Menschen noch auf einem ganz anderen, ja, auf einem ganz anderen Stern lebten. Also heute ist das schon sehr gut in unserer Gesellschaft angekommen.
Wobei beim Wort Erleuchtung viele Menschen noch Berührungsängste haben, weil sie meinen, dass das nichts für sie sei, sondern eher für Menschen, die sich ihr Leben lang dafür verschrieben haben und auch Praktiken durchführen, täglich und ständig. Und sie meinen, das kann man vielleicht nur in Indien machen, im Ashram oder so. Aber Erleuchtung ist natürlich, es ist ja unser natürlicher Zustand, Seinszustand. Natürliches Sein ist erleuchtet Sein. Deshalb sind wir das natürlich auch alle schon. Wir sind das ja alle. Wir können das ja gar nicht nicht sein. Die Frage ist immer nur, nehme ich das auch so wahr? Lebe ich denn so? Ne? In diesem Bewusstsein dessen, was ich wirklich bin. Oder nicht. Und da ist es sicherlich so, dass die meisten Menschen nicht so leben. Sie identifizieren sich mit ihrem getrennten Sein. Mit der Person, die sie denken, dass sie die seien ausschließlich. Und insofern, Erleuchtung ist vielleicht ein Wort, was so besetzt ist von so Vorstellungen, die sehr hochtrabend sind, aber es ist, wie gesagt, für jeden sichtbar, für jeden zu verwirklichen. Jeder, der sich auf diesen Weg macht und diese Sehnsucht hat, in jedem Moment kannst du es wahrnehmen, denn es ist ja da, es ist dein Sein. Ja. Deshalb Erleuchtung. Es ist schon okay, wenn man das so ein bisschen runterholt vom hohen Sockel und sich auch austauscht über die Erfahrungen, die gemacht werden, denn Transzendenzerfahrungen sind so unterschiedlich, können so vielfältig sein in ihrer Auswirkung, in ihrer Symptomatik. Wir sagen immer, klar, Transzendenz selbst ist nicht erfahrbar, weil du selbst, der das bezeugen könnte, darin verschwindet. Aber die Symptomatik, die Symptome, die dann entstehen, wenn du diese Berührung machst, die sind eben diese von Glückseligkeit, von Frieden, von Weite und Unendlichkeit, von bedingungsloser Liebe. All dies sind die Symptome. Und auch in unserer Kindheit machen wir oftmals schon Transzendenzerfahrungen, ohne dass wir das natürlich benennen oder damit was anfangen, ist ja klar. Aber später, wenn man zurückschaut, kann man das schon entdecken. Diese verschiedenen Arten von Berührung mit Transzendenz, die man sicherlich schon mal hatte. Es lohnt sich da auch noch mal ein Stück weit zu schauen und das Leben noch mal abzuklopfen diesbezüglich. Wann habe ich denn diese Erfahrung von Unendlichkeit, von Weite, von tiefem Frieden, Glückseligkeit und so weiter? Wann habe ich die gemacht? Ne? Und da auch mal anzuknüpfen und das vielleicht auch mal in sich wiederzubeleben. Und zu wissen, das ist eine Richtschnur, da kannst du dich ausrichten. Richte dich darauf, das ist dein Wissen, da geht's lang. Da steckt Wahrheit hinter, ne? Und diese Wahrheit gilt es für den Alltag zu verwirklichen, in deinem jetzigen Hiersein, dass du dieses Wissen gepaart mit deinem Sein als Seinserfahrung eben auch dauerhaft im Alltag lebst und leben kannst.
Dürfte ich meine Frage stellen, Ludmilla und Roland?
Ja, sehr gerne.
Ja, ich kenne euch schon sehr lange und ich habe viele Videos von euch gehört, die unglaublich hilfreich sind. Und das hat mich immer wieder auf meinen Weg weitergebracht und hat mich auch immer wieder in Erwachenzustände gebracht. Ich kenne das, ich kenne diesen vierten Zustand. Und ja, und wenn ich in diesem Zustand bin, dann ist das Ich auch fast gar nicht mehr da. Und dann habe ich dieses Gefühl, dass dieser Zustand sozusagen dauerhaft ist und gar nicht mehr weggeht. Aber ich stelle immer wieder fest, dass diese Anforderungen, die wir in der Außenwelt haben, dass wir getriggert werden, dass wir manchmal empfindlich werden. Und bei mir ganz persönlich, und jetzt komme ich zu meiner Frage, bei mir ganz persönlich, aber ein Teil in mir, den ich dann entdecke, das ist mit einem Gefühl verbunden und das ist die Gier. Das Ego ist bei mir, ich kann das gut beobachten, es kann sehr gierig werden. Und am Anfang, naja, das ist ein bisschen zu teuer und das will ich mir nicht leisten und ich bin auch selbstständig, habe viele Erfahrungen gemacht und bin auch ab und zu mal an der Börse und so weiter. Und da merke ich, da werde ich plötzlich in was hineingezogen, was ich dann nicht mehr beherrsche. Und durch dieses hineingezogen sein, da macht sich eine Persönlichkeit ganz stark bei mir und die zieht mich immer mehr und immer mehr aus diesem höheren Bewusstsein eigentlich raus. Und meine Frage jetzt konkret, ich sehe das, ich kann das gut beobachten, ich sehe manchmal die Anfänge und da denke ich, na ja, ist ja alles nicht so schlimm, das habe ich schon unter Kontrolle. Aber dieser Teil übernimmt dann oft so stark die Kontrolle und die Macht über mich, dass ich völlig aus diesem Bewusstseinszustand ausfalle. Und ich stelle mir immer die Frage und die möchte ich auch noch, was kann man konkret tun? Ich kann es beobachten. Und trotzdem überfällt es mich mal so stark, dass ich dann sozusagen ja, wieder den Bewusstseinszustand verliere und dann natürlich auch sehr traurig bin, dass ich da herausgefallen bin. Und dieses Ich sagt dann immer, ja, ist gar nicht schlimm, nee, ist alles in Ordnung, ja, und das ist sehr frustrierend auch für mich.
Ja, das ist ganz normal und natürlich, und das geht im Grunde genommen mehr oder weniger jedem Menschen so, weil es gibt nur eine Gier, die wirklich befriedigend ist, und das ist die Gier nach dem reinen Bewusstsein. Diese Gier, der kann man freien Lauf lassen und wirklich gucken, dass man da sich nicht bremst, dass wir uns im normalen, relativen Leben, sei es an der Börse oder bei sonst was, durchaus auch immer mal wieder verstandesmäßig bremsen sollten, ist ja bekannt. Und wenn wir das nicht tun, hat es ja auch durchaus negative Folgen. Im Relativen kann die Gier nicht befriedigt werden, trotzdem ist sie da. Und Gier ist jetzt so ein Wort, was so negativ konnotiert ist. Die Natur ist auch gierig. Selbst auf der Autobahn sieht man kleine Butterblumen aus dem Riss im Asphalt durchwachsen. Die Natur will überall Leben verteilen. Überall ist sie gierig nach Leben. Man könnte das irgendwie anders benennen als Gier. Ja. Und das ist einfach eine unbändige Freude an dem Ausbreiten der Vielfalt. Und das ist Evolution. Das ist ganz natürlich und ganz normal. Aber Befriedigung finden wir als Menschen nur, wenn wir das reine Bewusstsein erreichen, wenn wir das Erwachen erreichen. Und dort brauchen wir uns nicht zügeln. Bei den anderen Gieren, was gab es am Plural gibt, da ist es durchaus angebracht, sich auch zu zügeln.
Naja, also, aber was du trotzdem tun kannst, das mal weiter zu erforschen, ne? Also ohne da jetzt was groß ändern zu wollen oder so, ist ja alles okay, ne? Aber wenn du das erforschen möchtest, dass du hast ja gesagt, du stellst das fest, du beobachtest das, wenn das beginnt, ne? Dass du in dem Moment vielleicht einfach auch mal anhältst und mal damit bist eine Weile. Du legst einfach mal die Aufmerksamkeit da drauf, ohne was dafür oder was dagegen zu tun. Und verweilst einfach mit deiner Aufmerksamkeit mal auf diesem So-Sein, was dann ist, mit dieser Gier. Wie du merkst, es fängt jetzt an, dich irgendwie einzuholen. Und bleibst einfach da mit der Aufmerksamkeit und guckst mal, was sich zeigt, ob sich was zeigt. Ne? Und dann kannst du ja auch wieder weitermachen mit deiner Aktion, dass du einfach aber mal anhältst und mal damit bist. Und die Aufmerksamkeit einfach da mal drauf gibst, das kriegt Raum, was da ist, und mal sehen, was sich dir zeigt, ne?
Vielen Dank. Das Beobachten ist sowieso immer das Beste und nichts tun, nicht reagieren.
Ja,
Vielen Dank.
genau. Die Aufmerksamkeit drauf und erstmal zumindest, erstmal nichts tun. Und das gilt im Grunde genommen für jede Art von Anhaftung. Egal, ob jemand zu viel Schokolade isst oder egal, was er macht, ob er Zigaretten raucht oder jede Sucht, jede Anhaftung lässt sich auflösen, indem wir diesem ersten Moment, wo dieses Bedürfnis entsteht, indem wir dem Raum geben und unsere Aufmerksamkeit darauf legen und nichts tun. Und dann, wenn wir das 1, 2, 3 Minuten gemacht haben, dann können wir das Handeln ja auch beginnen. Und dann ist es halt so. Dann machen wir das so. Aber es ist wichtig, dass wir am Start diese Bewusstheit haben. Die ganze Zeit können wir die Bewusstheit in der Regel nicht aufrechterhalten. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Man fällt dann so schrittweise raus. Aber am Start, da ist diese Begierde noch sehr, sehr schwach, da fängt sie ja erst an, sich zu manifestieren. Und da die Aufmerksamkeit drauf richten. Das ist gut. Kann man mal 1, 2, 3 Minuten machen. Und das, was dann kommt, ja, dem gibt man dann okay. Das ist dann der Schöpfungsprozess, der da eingeleitet ist, der kommt und der geht auch wieder. Aber der Start, das ist wichtig.
Naja, und immer wenn es so stark wird, dass du feststellst, ah, gleich
verschwinden nicht da drin, hältst du wieder an und legst wieder die Aufmerksamkeit drauf. Du kannst das einfach mal ausprobieren, ganz spielerisch und leicht, ne? Muss ja nicht unter Druck sein, darf ja auch Freude machen.
Und es ist im Grunde genommen wie eine tätige Meditation. Wenn man jetzt in der Stille meditiert und sagen wir mal ein Mantra hat und das Mantra wiederholt ganz still in sich, dann ist es ja auch so, dass der Geist anfängt zu wandern und irgendwann merkt man, oh, ich wollte ja an sich das Mantra wiederholen und dann kehrt man zurück zum Mantra. So. Und das wiederholt man immer wieder. Und so kann man das natürlich auch in der Aktivität machen. Wenn man da merkt, dass eine Begierde anfängt und immer mehr wird und zunimmt, kann man sozusagen damit auch meditieren, indem man die Aufmerksamkeit drauf legt. Nicht handelt, sondern die Aufmerksamkeit drauf legt. Erstmal das in dieser Sphäre hält. 1, 2, 3 Minuten. Das ist gut, wenn man das
Ja,
übt.
vielen Dank. Was mir sehr geholfen hat, das war vor kurzem, habe ich ein Video von euch gesehen, und zwar, dass wir ja drei Räume haben, den mentalen Raum, den Gefühlsraum und den Körperraum. Und das hat mir jetzt wirklich geholfen, wenn ich den Raum vom mentalen Raum dann wechsle in den Körperraum und am besten ins Herz. Und im Herz spüre ich dann plötzlich, da ist diese Gier nicht mehr, und dann werde ich sogar bescheiden und sogar, wenn ich das schaffe, eine Demutshaltung dann zu bekommen im Herzen, dann das hilft sofort. Das war sehr, sehr hilfreich mit diesen drei Räumen, einfach den Raum zu wechseln. Ja, vielen Dank für eure Ausführung. War sehr schön.
Danke dir.
Ist noch eine Frage von Ja. Hallo Ludmilla, hallo Roland. Ich erfahre sehr intensive Körpersymptome von Herzöffnung. Mein Körper vibriert, insbesondere die Beine. Es schmerzt physisch am Herz und es ist sehr beängstigend. Wenn ich da bleibe, verändert es sich und ich kriege Angst loszulassen. Ich denke, ich falle.
Ja, das sind alles Phänomene, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Das ist, was ich vorhin schon sagte. Ich habe auch immer dieses Hin und Her Pendeln gehabt. Die Berührung mit dem Absoluten erschüttert das Relative. Die Berührung mit der Wahrheit erschüttert unser ganzes herkömmliches kulturelles Wissen, was wir hier so in der westlichen Kultur haben. Und es ist manchmal nicht so leicht, mit diesen Dingen dann umzugehen. Wir brauchen als Menschen individuell unterschiedlich viel Zeit, um uns daran zu gewöhnen. Energiephänomene sind im Körper möglich. Herzöffnung ist manchmal nicht nur freudvoll, sondern kann auch schmerzhaft sein. Und ja, die verschiedenen Erklärungsmodelle, dass sich da Chakren öffnen, dass sich da Knoten lösen, die in den Chakren verankert sind. Das hilft dem Verstand so ein bisschen, dass er sagt, ja, hab Geduld und das wird schon wieder. Aber wichtig ist zu akzeptieren, dass auf diesem Weg solche Phänomene auftauchen. Bei jedem Menschen ganz individuell verschieden. Manche Menschen. Es gibt ja unendlich viele Erfahrungsberichte von Menschen, was da so passiert. Und es ist auch durchaus normal, dass wir uns manchmal überfordert fühlen, wenn solche Energien durch unseren Körper fließen. Und ja, das ist wie Starkstrom durch einen Klingeldraht. Das kommt uns komisch vor. Und das kann an allen Stellen des Körpers entstehen. Wichtig ist, keine Sorgen machen, das als völlig normal. Völlig normal. Und spricht auch nichts dagegen, aufzustehen, wenn man solche Erfahrungen macht, sich körperlich ein bisschen zu bewegen, einen Spaziergang zu machen oder eine heiße Dusche zu nehmen oder so, oder sich in die Badewanne zu legen, dann fließt die Energie auch ab. Einfach damit umgehen in einem ganz individuellen, ja, Stil, dass man einfach lernt, damit klarzukommen. Es gibt sowas und das ist normal. Das ist nichts Schlimmes, da passiert auch nichts, sondern das tritt unterschiedlich bei Menschen auf.
Genau, und im Grunde ist es gut, all diesen Phänomenen mal ein Okay zu geben, in dem Sinne, dass sie da sind auch die Angst loszulassen, dass du dich da nicht kritisierst und sagst und dich ärgerst darüber vielleicht, jetzt schaffe ich da nicht loszulassen, das wäre vielleicht das Richtige oder so für das Erwachen, sondern dass auch die Angst loszulassen natürlich ein Okay kriegt, ne? Weil die hat ja auch unter Umständen einen Sinn. Manchmal ist es so, dass das einfach auch noch nicht ganz die Zeit da ist, ne? Dass noch Erfahrungen gemacht werden wollen in der Dualität, im normalen Wachbewusstsein, dass einfach da die Bereitschaft noch nicht so ganz da ist, dieses Loslassen wirklich, ne, zu vollziehen. So, das braucht ja ein Okay. Und irgendwann kommt die Zeit, da lässt du einfach los. Ne? Weil du dich bereit fühlst, weil du siehst, ja, im Grunde ist alles da. Da gibt's nichts mehr zu sammeln, zu tun, zu erfahren. Ne? Der nächste Schritt ist einfach dieses sich hingeben, dieses sich loslassen in das Größere. Und da braucht man sich gar nicht unter Druck setzen, ne? Und sich kritisieren oder so. Das ist eigentlich das, was dann eher den Weg schwieriger macht, wenn du dich kritisierst, wenn dann geht der Raum wieder zu und du machst dir womöglich Vorwürfe, das kennen wir auch, das hören wir nämlich oft von Leuten, dass sie dann sich selbst so kritisieren und Vorwürfe machen, dass sie nicht loslassen konnten oder so und damit die Chance vielleicht verpasst hätten, aber so ist das nicht. Man hat ja alle Zeit der Welt. Na? Schritt für Schritt.
Dieser Wechsel zwischen den Bewusstseinszuständen, ne, ist manchmal ein bisschen komisch. Also ich hatte das mal beim Autofahren in München, als ich jung war, und auf einmal löste sich die Welt auf. So, jetzt stellt man sich vor, im Münchner Stadtverkehr löst sich auf einmal die Welt auf. Und das erwachte Bewusstsein taucht auf und sagt, hallo, da bin ich, alles gut. Im Grunde genommen war nichts gut, denn ich musste sofort rechts ranfahren. Ich habe sofort den Alarmknopf gedrückt im Auto. Der Wagen blinkte, ich bin rechts raus, habe mich hingestellt und musste das erstmal wieder in die Spur bringen, um weiter Auto zu fahren. Und hinterher ist mir klar geworden, das ist so ein bisschen wie wenn man total übermüdet ist. Ne? Ein langer Arbeitstag oder so, man ist hundemüde und hat jetzt noch eine weite Strecke zu fahren nach Hause. Da kann es sein, das passiert tatsächlich einigen Menschen. Dann schläft man beim Autofahren ein. Das wäre jetzt sozusagen der Wechsel in den anderen Bewusstseinszustand, in dieses Traumbewusstsein oder Schlafbewusstsein. Und da passieren Unfälle. Und genauso ist es jetzt, wenn man ins erwachte Bewusstsein reinrutscht. Und das ist zufällig in der Situation, wo man da jetzt gar nicht drauf vorbereitet ist. Bei mir war es beim Autofahren mal passiert, aber es gibt auch andere Menschen, die sind gerade auf dem Wochenmarkt einkaufen oder steigen in den Bus ein oder stehen im Supermarkt und auf einmal passiert das. Das ist ein unglücklicher Moment, um da hineinzurutschen. Aber da das reine Bewusstsein ja immer da ist, das ja die Basis ist für unsere Existenz, zeigt es sich halt auch gerne manchmal. Es klopft dann auch an und sagt, hallo, da bin ich. Ja, und unser Inneres switcht dann rüber. Und ja, es gibt dann manchmal unangenehme Begleitumstände, was dazu führt, dass Menschen auch manchmal ein bisschen Angst bekommen vor dem Erwachen. Weil sie sagen, ja, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Klar, ich will auch nicht beim Autofahren einschlafen. Das will ich auch nicht. Aber ja, solche Dinge passieren. Wir können immer so bestimmte Bewusstseinszustände nur eine bestimmte Zeit aufrechterhalten. Nach 14 Stunden Aktivität oder 16 Stunden oder wie lang dein Tag halt ist, schläfst du einfach ein. Beim Fernsehen gucken, beim Spazierengehen merkst du, ach, ich kann die Augen nicht mehr aufhalten. Und so ist das auch mit dem erwachten Bewusstsein. Diese drei Bewusstseinszustände leben nicht aus sich selbst. Sie werden gespeist durch das reine Bewusstsein. Und bei jedem Wechsel der Bewusstseinszustände tauchen wir mehr oder weniger bewusst in dieses erwachte Bewusstsein ein. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch von euch, wenn man so beim Einschlafen ist und so wegdröselt, dass man so das Gefühl hat, man fällt in so ein tiefes Loch. Manchmal ist das so deutlich, dass man wieder aufwacht. Man ist gerade beim Einschlafen und wacht dadurch schreckt so hoch und wacht wieder auf. Das ist völlig normal. Wir transzendieren in dem Moment, um in den anderen Bewusstseinszustand zu schalten, den wir für unsere Erholung brauchen. Ja, und so schalten wir halt im Laufe unseres Erwachensweges auch immer mal wieder in diesen Erwachenszustand. Ich hatte das als Schüler damals auch beim Sport, beim Basketballspielen. Das war wie in so einem Zauberwald. Der Ball flog wie von alleine immer rein in dieses Netz. Immer wieder in den Korb rein. Weil einfach ein anderer Bewusstseinszustand sich eingeschaltet hat. Aber da passte es insofern. Aber klar, es gibt Situationen, da passt es nicht so. Und so ist es auch manchmal mit den körperlichen Symptomen, die auftauchen. Die sind halt nicht so angenehm. Das sind Transformationsprozesse, das sind Reinigungsprozesse. Und das taucht halt manchmal auf. Es ist halt leckerer, wenn man Phasen der Glückseligkeit erlebt. Aber es gibt auch Phasen der Reinigung und der Transformation und das ist ganz normal.
Hier ist ein Kommentar von Schneewittchen. Danke, klare, verständliche Worte. Und eine Frage von einem Teilnehmer oder Teilnehmerin mit einem Symbol. Hier kommen immer mal wieder sehr starke Wellen von Angst aus der Tiefe nach oben. Soweit ich sehen kann, wurzelnd im Becken, im Bereich Sexualität. Es ist oft sehr schwierig, damit präsent zu bleiben. Die Welt wird dann irgendwie sehr schwammig, innen und außen, und ich lasse es dann eben einfach geschehen und richte mich auf den Frieden aus, so gut wie möglich. Habt ihr sonst noch einen Impuls dazu?
Ja, also du kannst, ja, Frieden ist gut, aber du kannst auch einfach mal gucken, wie das für dich ist, wenn du die Aufmerksamkeit einfach auf das legst, was da ist. Also wenn du sagst, schwammig, innen und außen und das, ne, wie das für dich ist, auch vom Gefühl her. Also dass du das einfach mal da sein lässt, so wie das ist. Dass das mal Raum kriegt. Dieses Schwammige, dieses So-Sein, ne? Einfach damit präsent zu sein, das zu bezeugen sozusagen. Dass da gar nichts verändert werden muss bei diesem Schwammigen, sondern das darf einfach mal schwammig sein. Das darf mal Raum kriegen, ne? Das kannst du auch einfach mal gucken, wie das dann für dich ist. Ob da ein Unterschied ist, wenn du das machst. Anstatt dich auf Frieden auszurichten, ne? Oder ob du einfach mal zulassen kannst, diesem Schwammigen so viel Raum zu geben, wie es gerne haben möchte. Einfach mal gucken. Spielerisch und in Leichtigkeit.
Ja, und es ist gut zu wissen, dass diese Gefühle und diese Energien, die da so auftauchen, uns nichts tun können. Es sind nur Gefühle und die Energien sind nur körperliche Empfindungen und sie sind nicht dafür da, um uns irgendwie Schaden zuzufügen. Jetzt ist es so, dass wir Menschen in unserer Kultur durchaus öfters nicht immer alle Qualitäten unserer Gefühle wirklich vollständig leben. Und das bezieht sich auf alle Gefühle. Das ist bei der Sexualität so, das ist aber auch bei unserer Wut so, das ist bei unserer Trauer so, das ist aber auch bei unserer Glückseligkeit so. Wir leben im Grunde genommen so ein schmales, eingeschränktes Band von Gefühlsintensitäten. Aber die Gefühle sind oftmals viel größer und unser innerer Raum ist oftmals nicht darauf vorbereitet, die ganze Intensität, die ganze Bandbreite von den Gefühlen zu leben. Wir können recht schlecht umgehen mit Angst, wir können schlecht umgehen mit Schmerz, wir können schlecht umgehen mit Wut. Wir haben immer, wenn so Gefühle in so eine größere Intensität reinkommen, haben wir immer Angst davor, dass die uns übernehmen und überschwemmen. Und dann unterdrücken wir die lieber. Unsere echten Gefühle, haben wir nicht so gerne, weil die machen, was sie wollen. Mal sind sie stark, mal sind sie schwach. Die stören uns oftmals. Deshalb haben wir unseren Gefühlsraum, unseren Herzensraum in unserer westlichen Kultur schon ziemlich unter Kontrolle, wenn nicht sogar manchmal auch verschlossen in bestimmten Situationen. Meine Mutter sagte zum Beispiel immer, Kontenance bewahren. Ja, hallo, was soll ich da als Kind mit anfangen? Kontenance bewahren. Nicht? Ich meine, klar. Aber das ist so westliche Kultur. In anderen Völkern fließen die Gefühle einfach bei den Menschen. Da haben die diese Dinge nicht. Und die fallen auch nicht gleich in Ohnmacht, wenn sie mal ein bisschen Angst fühlen. Oder wenn sie körperliche Energien spüren, Sexualität oder andere Energien. Das ist ein typisches Phänomen unserer Kultur. Insofern ist es gut, wie Ludmilla schon sagt, dem einfach ein Okay geben. Es kann nichts passieren. Das können wir wirklich versprechen. Gefühle können dir nichts tun. Sie können ihre Bandbreite vergrößern, vergrößern, vergrößern. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, dann fallen sie wieder zusammen. Und deshalb üb dich im Aushalten, im Wahrnehmen, im Okay-Geben deine Gefühle. Mach dir keine Sorgen. Es ist völlig normal und gehört zum Prozess dazu.
Im Moment keine weiteren Fragen oder Kommentare im Chat.
Ja, die Berührung mit dem erwachten Bewusstsein, also diese Transzendenzerfahrung oder auch Gipfelerfahrung, was wir Menschen ja so machen auf dem spirituellen Weg, sind für sich immer eine tolle Sache, aber das alleine ist nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern diese Erfahrung erzeugen immer eine Art Transformation gleichzeitig. Und das gefällt nicht jedem Menschen. Viele Menschen sind mit ihrem Ego eher in der Position, dass sie sagen, ich möchte nur die guten, positiven Effekte haben. Und dass mein Leben sich jetzt verändern soll, dass ich mich womöglich verändere, das will ich gar nicht so gerne haben. Ich möchte mein Leben, so wie ich es jetzt lebe, weiterleben, möchte gerne die Vorteile rechts und links mitnehmen. Im Grunde möchte ich mir auch gerne die Krone der Erleuchtung aufsetzen oder des Erwachens. Aber diese Side-Effects, die möchte ich nicht so gerne haben. Und insofern ist es gut, dass da hier drüber gesprochen wird, dass es sowas gibt. Ja, jede Transformation ist manchmal auch ein bisschen unangenehm, aber es ist nur vorübergehend. Es ist nur vorübergehend und das gehört zum Prozess dazu. Und es betrifft unseren mentalen Raum, wo Umbauten stattfinden. Es betrifft unseren Gefühlsraum, wo Umbauten stattfinden und es betrifft auch unseren Körperraum. Körperliche Energien sich verändern und Umbauten stattfinden. Das ist alles völlig natürlich, auch wenn es manchmal intensiv ist. Das ist individuell verschieden.
Der Teilnehmer schreibt, danke, gut, das nochmal zu hören.
Ja, als das bei uns damals auftauchte, haben wir natürlich uns auch erschrocken, wussten damit nichts anzufangen. Und heute können wir aber wirklich sagen, nach 50 Jahren, es sind nur Gefühle, sie können dir nichts tun. Was allerdings passieren kann, ist, wenn wir Gefühle unterdrücken oder körperliche Energien, wenn wir sie unterdrücken, dann können die wie bei so einem Dampfdrucktopf irgendwann außer Kontrolle geraten. Wenn man Kartoffeln in so einem Dampfdrucktopf hat und man macht den zu, ne, und unterdrückt das, der ist ja so ein Überdruckventil, ne, beim Dampfdrucktopf. Wenn das jetzt kaputt ist, dann fliegt irgendwann der ganze Deckel ab. Und wenn man jetzt so Bilder hat von Menschen, die emotionale Ausbrüche haben, dann ist genau das vorher passiert. Es war vorher ein Deckel drauf und es durfte nicht wirklich sich entfalten. Wenn du diesen Deckel ablässt, wenn du oder ein kleines Überdruckventil einbaust, dass du immer mal wieder Dampf ablässt, gezielt, dann kann das nicht passieren, dass der Deckel abfliegt und so ein übermäßiger Gefühlsausbruch kommt. Und das bezieht sich auf alle unsere echten Gefühle, die wir haben. Nichts unterdrücken. Ja, durchaus steuern, durchaus kontrollieren. Das können wir alles machen. Müssen wir auch in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur machen. Aber immer mal wieder sich selbst Räume geben, wo wir Dampf ablassen können. Und man kann beim Autofahren zum Beispiel, wenn man mit dem Auto fährt, gut einfach auch mal ein bisschen rumbölken und sich aufregen über den einen oder anderen oder ne, einfach Dampf ablassen. Weil im Auto hört einen keiner und dann stört man ja auch niemanden damit. Und das ist wichtig, dass wir den Gefühlen auch mal so ein bisschen freien Lauf lassen. Und wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, zusammenleben, kann man das auch vorher ankündigen. Und man kennt das ja auch, jeder hat ja mal so seine drolligen 5 Minuten. Und wenn man sich gut kennt, dann sagt man das ja auch. Ach, hast du wieder deine drolligen 5 Minuten? Ja, die habe ich gerade, die muss ich jetzt auch haben, weil es muss mal raus. Ne, also da sollte man nicht so streng mit sich sein und immer den Deckel draufdrücken auf diese Gefühlsenergien und körperlichen Energien, weil dann gibt es einen Überdruck und dann gibt es eine Störung im System. Und das wollen wir alle nicht.
Ja, und das ist auch manchmal subtil so, dass da so ein Automatismus ist, so Gefühle zu unterdrücken, weil das hat man uns ja als Kinder meistens abgewöhnt, diese Gefühle auch mal da sein zu lassen und den Ausdruck zu verleihen. Und deshalb ist es oft ein Automatismus, dass man oder dass wir schlechte Gefühle nicht so haben wollen, so gerne, ne? Und dann schnell irgendwas tun wollen, damit die weggehen oder damit ich die nicht weiter so in meinem Raum drin habe, sondern ich lenke mich dann vielleicht auch schnell ab, ne? Und da ist es gut, das zu bemerken. Wirklich mal zu gucken, diesen Automatismus, dem auf die Schliche zu kommen und zu gucken, was mache ich da eigentlich immer, wenn sowas auftaucht, ne? Sowas, was ich als schlechtes Gefühl bezeichne, was ich vielleicht nicht haben sollte, wo ich so sage, ah, das ist nicht gut, dass ich das immer noch hab und so, das soll anders sein, das soll weg. Dass ich wirklich mal gucke, was mache ich eigentlich, wenn die auftauchen? Gehe ich dann schnell in eine gute Stimmung rein oder was mache ich dann eigentlich, ne? Weil ich könnte ja einfach mal da bleiben mit dem Gefühl, was da auftaucht. Einfach mal anhalten, es überhaupt mal registrieren und dem mal Raum geben. Das ist eine Übungssache. Gerade wenn wir uns das so angewöhnt haben, und das ist oft so, dass wir uns das angewöhnt haben, ne? Das ist eine gute Übung, da millimeterweise hinzuschauen, was mache ich eigentlich, wenn so ein Gefühl auftaucht? Wie reagiere ich da, ne? Oder bin ich so gelassen und wohlwollend mir selbst gegenüber, dass ich das einfach da sein lassen kann und gar nicht so beurteile, bewerte und verurteile und dadurch im Grunde genommen ja auch die Schöpfung wiederum verbiege, ne?
Ja, eine Tatsache aus unserer Erfahrung ist, dass wir Menschen oftmals unseren Gefühlsraum so ein bisschen verschlossen halten, ne? Und mehr im mentalen Raum sind oder mehr im Körperraum. Und es ist so, dass der Körper mit dem Geist nicht direkt kommunizieren kann. Wie der Geist auch nicht mit dem Körper direkt kommunizieren kann. Es geht immer über und durch den Gefühlsraum. Der Gefühlsraum, die Intelligenz des Gefühlsraums, die Gefühlsintelligenz ist der Dolmetscher für alles, was der Geist vom Körper will und alles, was der Körper vom Geist will. Und deshalb müssen unsere Gefühle das Recht haben zu fließen. Weil sie sind der Dolmetscher, damit der mentale Raum mit dem Körperraum und umgekehrt kommunizieren können. Und in unserer westlichen Kultur ist es so, dass wir den Gefühlsraum halt sehr stark unter Kontrolle halten. Und da kann der Dolmetscher nicht so richtig arbeiten. Und dadurch entstehen auch so viele psychosomatische Störungen und Erkrankungen. In dem Moment, wo wir den Gefühlsraum öffnen, entstehen die nicht mehr, dann verschwinden die. Und auf dem spirituellen Weg ist es deshalb so wichtig, sich diese drei Räume klar zu machen, mentaler Raum, Gefühlsraum, Körperraum, und den Gefühlsraum in den Fokus der eigenen Aufmerksamkeit zu nehmen und so oft wie möglich da auch hinzugehen. Einfach zu schauen, wie ist das jetzt für mich vom Gefühl her? Das kann man den ganzen Tag über machen, wie eine tätige Meditation. Egal, was man macht, man wäscht das schmutzige Geschirr ab, ne, wo man ja sonst so nichts weiter, Routine-Mission, einfach mal, während man das macht, gucken, okay, wie ist das jetzt für mich? Ne, dass man die Gefühle wahrnimmt, die da am Arbeiten sind in dem Moment. Das kann man den ganzen Tag über machen. Immer wenn einem das einfällt, sich mal wieder diese Frage stellen, wie ist das jetzt für mich? Und dadurch hält man den Fluss zwischen diesen drei Räumen offen. Und das ist wichtig für die Chakren auch, ne, weil die Energie ja auch fließen muss, von unten nach oben und wieder nach unten in den Körper zurück. Wenn das immer hier abgeschnitten wird, funktioniert das nicht. Und dann kommen auch so Störungen, energetische Störungen, da kommen ja auch mentale Störungen. Dass Menschen hier oben mentale Störungen bekommen, ne? Da kommen diese ganzen Symptome. Und wenn man das, kann man verhindern, indem man den Gefühlsraum immer offen hält.
Bereit? Miriam fragt, wenn andere ihre starken und extremen Emotionen, vor allem Hass, auf mich projizieren, wie kann ich gut bei mir bleiben?
Ja, ich meine, Hass ist natürlich auch schon eine harte Nummer, weil unterdrückte Wut führt zu Hass und Zorn, unterdrückter Hass führt zu Rachsucht. Die ursprünglich heiße Wut kühlt immer mehr ab, weil sie kontrolliert wird. Und dann dauert sie aber umso länger. So ein kleiner Wutausbruch, der ist schnell verschwunden. Das kennen wir, wenn so ein Kind wütend wird auf der Straße. Zack, ist es auch wieder ruhig. Und so ist das bei Erwachsenen auch. Irgendwo platzt einmal der Kragen und dann ist es ja auch wieder gut. Aber wenn das unterdrückt wird, wird daraus Hass und Zorn. Es kühlt sich ab, die heiße Wut. Bis hin zur Rachsucht, die ein ganzes Leben lang halten kann. So, und jetzt muss man natürlich gucken, wenn da wirklich ein Mensch ist, der da so einen Hass schon in sich hat, das ist ja schon eine harte Nummer. Da würde ich mich, ja, also entweder möglichst schnell in Sicherheit bringen, oder ich würde mir einen großen Knüppel besorgen und ihm auf den Kopf hauen. Also, das sind schon harte Herausforderungen. Das ist, wichtig, dass man sich da selbst schützt oder, wenn man stark genug ist, auch deutlich macht, so ist hier noch nicht weiter. Da würde ich nicht in eine meditative Stimmung gehen und versuchen, innen drin zu verschwinden, sondern würde ich deutlich nach außen machen, nicht mit mir. Weil ein Mensch, der seine Gefühle bis zum Hass sich entwickeln lässt, der hat selbst ein Problem. Der hat wirklich ein Problem und das ist nicht dein Problem. Da lohnt es sich, wenn du dich davor schützt, vor solchen Dingen. Und dir eine andere Umgebung suchst, wo liebevollere Menschen sind, die sowas nicht machen. Zum Glück gibt's das nicht so oft. Menschen, die Hass haben, das gibt's zum Glück nicht so oft. Nimm dir das nicht als dein Problem. Das ist nicht dein Problem. Schütz dich durch, ja, weggehen oder Stopp sagen. Ne?
Ja, da ist eine Abgrenzung in dem Sinne tatsächlich gut und hilfreich. Auch wenn das vielleicht ein bisschen paradox klingt, Abgrenzung, denn in dem einen Sein, was sollte sich davon was abgrenzen? Ne? Aber das ist eben immer der Punkt, wo stehe ich? Ne? An welchem Punkt des Weges stehe ich? Und wenn Dualität meine Empfindung und Erfahrung ist, dann kann das eben auch eine Erfahrung sein, dass da ein anderer Hass auf dich projiziert und dann ist es wichtig, sich abzugrenzen.
Genau, das ist ja eine Projektion. Der hasst ja nicht dich, sondern der ist ja in sich voller Hass. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Da gehst du ja entweder in Deckung oder bist stark genug und sagst Stopp. Also das hat ja mit dir nichts zu tun. Das ist ja nur eine Projektion von dem.
Mhm.
Ja, aber in Beziehungen gibt es sowas manchmal. Das gibt es manchmal. Das eine friedlich und der andere ist immer so, bölkt immer rum. Sowas gibt es. Das sind spezielle Konstellationen, da muss man müsste man im Detail mal gucken, wie man das so lösen kann, dass man trotzdem die Beziehung rettet. Das haben Paare manchmal solche Dinge. Dass einer so dominant und der andere hält immer schön, ne, sich klein sozusagen, damit es dann nicht zum Konflikt kommt.
Naja, es ist auch oft so, dass die, die dann vielleicht so auf dem spirituellen Weg sind, gerne das zu sich nehmen, das Problem, weil sie das verstanden haben, dass die Welt ein Spiegel ihres Selbstes ist. Und dann denken sie, ja, was hat das mit mir zu tun, der jetzt da immer so einen Hass auf mich wirft, ne? Und nicht dann gerne auf ihre eigenen Schultern. Und da muss man wirklich aufpassen, weil nein, so ist es nicht. Es ist nicht alles deins. Es gehört nicht alles auf deine Schultern. Da muss man wirklich genau gucken, ne? Und differenzieren. Wo höre ich hier auf? Wo fängt das Problem des anderen an, dass du das nicht auf deine Schultern nimmst, sondern dich auch wehrst, ne? Dich abgrenzt, dich wehrst, die Situation verlässt oder was auch immer. Jedenfalls es nicht als dein Problem annimmst, dann, wenn das so ist, ne?
Ja, besonders wenn das erwachsene Menschen sind, die da mit ihrer Wut Probleme haben. Wenn mein 3-jähriger Sohn mir gegen Schienbein tritt, weil er das dritte Eis nicht bekommt, dann muss er das dürfen. Und das darf er auch. Er darf seine Wut auch mal an seinen Papa auslassen, ohne dass ich da böse werde. Aber bei anderen erwachsenen Menschen muss man natürlich irgendwo dann auch die Reißleine ziehen und Stopp sagen. Oder wenn das nicht geht, dann die Kurve kratzen und weg. Gut, und eine Beziehung ist natürlich ein schwieriges Thema, da kann man ja nicht einfach weg. Aber das übersteigt jetzt hier den Rahmen, wie man in Beziehung damit umgeht.
Stefan fragt, wie gehe ich mit der Frage, dem Zweifel, dem Glaubenssatz um, dass ich als Mensch so begrenzt bin, gar kein Wissen haben zu können? Jede Erfahrung kann ja auch nur eine Illusion sein, jedes Etikett nur ein neues Konzept, auch der Glaube erleuchtet zu sein.
Ja, da haben wir wieder das Bild mit unseren 3 Bewusstseinszuständen. Und dieser Satz, dass Wissen in Bewusstsein strukturiert ist. Wenn wir uns der Wahrheit nähern wollen, geht das nur über das reine Bewusstsein, was ohne Etikett ist, weil im reinen Bewusstsein gibt es keine Etiketten. Im normalen Wachbewusstsein spielt sich alles immer mit Etiketten. Alles. Was es ja auch so schwierig macht, über Erwachen und Erleuchtung zu sprechen. Und deshalb ist es auch in der Regel so, dass Menschen, die diese Erfahrung machen in sich, hinterher kaum darüber sprechen können, weil sie einfach so überwältigt sind von der Wahrheit, die sie da erleben und erfahren, dass es auch gar keine Worte bedarf. Und man kann es auch im Grunde gar nicht in Worte fassen, weil im Wachbewusstsein landet es wieder in Konzepten, in Etiketten, in irgendwelchen Aussagen, die so halb stimmen und halb wieder auch nicht, wo es wieder so halb und halb ist. Wichtig ist, dass man selber diese Erwachenserfahrung macht und dann diese Erfahrung von Wahrheit, von absoluter Wahrheit einfach macht und dann diese transformierende Kraft einfach spürt. Da bedarf es keiner Worte und keiner Konzepte mehr und keiner Etiketten, um seinen Weg zu gehen, den eigenen individuellen Weg.
Ja, und vielleicht dich mal zu öffnen, tatsächlich ganz bewusst zu öffnen, dass es Menschen, dem Mensch an sich möglich ist, über sein normales Wachbewusstsein hinauszugehen und tatsächlich Erfahrungen und Wahrnehmungen zu machen, die eben darüber hinausgehen. Ja, also sich dafür zu öffnen, ist generell sinnvoll. Auch sich zu öffnen, dass alles ganz, ganz anders sein kann, als du annimmst, als du immer schon angenommen hast über dich selbst oder über die Welt. Einfach mal die Möglichkeit dir selbst einräumen, dass alles völlig anders sein kann. Ich weiß nicht, wie tief dein Glaubenssatz jetzt verankert ist und in welchen Räumen, ob der auch emotional verankert ist, auch körperlich verankert ist, dann ist er wahrscheinlich tief sitzender. Aber vielleicht ist es nur ein mentaler Glaubenssatz, einer, der nur so oberflächlich verankert ist. Dann kannst du ihn sicherlich auch einmal beiseite stellen und schauen, dich für andere Erfahrungen und Wahrnehmungen zu öffnen, ne?
May schreibt noch, ist Liebe ein Gefühl und wie geht das, es frei fließen zu lassen?
Ja, Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Liebe ist die Basis aller Gefühle. So wie reines Bewusstsein die Basis von allem Bewusstsein ist, von jedem Geist und auch von jedem Objekt, von jeder Materie, so ist Liebe, bedingungslose Liebe, der Urgrund der Schöpfung. Unsere ganze Schöpfung beruht und entsteht aus Liebe. Nicht nur die ganzen Menschen, die geboren werden, entstehen aus Liebe, sondern die ganze Schöpfung entsteht aus Liebe. Das heißt, Liebe ist die Basis aller Gefühle. Bevor überhaupt irgendein normales menschliches Gefühl auftaucht, taucht bedingungslose Liebe auf. Und da wir in unserer westlichen Kultur nur so die Oberfläche leben, die materielle Oberfläche, nehmen wir unsere Gefühle oft erst in einem späteren Zustand wahr, wenn sie sehr grob geworden sind. Wenn wir aber mal nach innen gehen und da etwas Selbsterforschung betreiben, dann merken wir, wie alle Gefühle, die in uns auftauchen können, in dieser groben Schicht des Bewusstseins, auf der ganz feinen Ebene des Bewusstseins, in der bedingungslosen Liebe sich vereinigen, wieder zurückfallen, wieder zurückkehren. Es kommt alles aus der bedingungslosen Liebe und es endet auch wieder dort. Und wenn wir jetzt uns verlieben, also romantische Liebe, dann ist das sozusagen eine Ebene tiefer, schon hin zur bedingungslosen Liebe. Und das ist ein so übermächtiges Gefühl, weil alle anderen Gefühle beruhen darauf. Warum man ja auch bei Verliebten sagt, sie leben in der rosaroten Wolke oder haben die rosarote Brille auf oder was auch immer. Sie sehen einige Dinge des normalen Lebens gar nicht mehr, weil sie verliebt sind. Da ist das halt eine völlig andere Qualität. Und das ist die Macht der Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, die den gesamten Gefühlsraum ausfüllt. Und alle anderen Gefühle, die man so fühlen kann, sind nur die Spitze des Eisberges. Ja, und da hilft okay geben, wie Ludmilla das schon beschrieben hat. Aufmerksamkeit auf den Gefühlsraum, auf den Herzraum. Und dort einfach mal ein paar Minuten bleiben und schauen, wie das für dich ist. Und dem vor allen Dingen okay geben, egal was da kommt. Es tauchen oft erst oberflächliche Gefühle auf. Ja, draufbleiben mit der Aufmerksamkeit, damit man da in die Tiefe kommt. Und das geschieht von alleine, da braucht man nichts für zu tun. Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit darauf ruht und du dir dann okay gibst. Es darf so sein. Am Anfang ist das so ein wildes Wasser mit Wellen, so, und dann wird es ruhiger und ruhiger und ruhiger. Und dann fällt das alles in diese bedingungslose Liebe.
Remo fragt, wie kann man eine Erfahrung machen, wenn alles eins ist? Wie kann das möglich sein?
Ja, da haben wir wieder die Sache mit den Konzepten und der eigentlichen Realitätserfahrung, die ein Individuum hat. Wenn du als Individuum an einem bestimmten Punkt des Weges stehst, da kannst du selber schauen, wie ist denn meine Realitätserfahrung jetzt tatsächlich? Lebe ich in der Dualität? Erfahre ich mich als getrennt vom Rest der Welt? Oder erfahre ich mich als das eine Sein? Das wirst du dich dann wahrscheinlich nicht fragen, aber das wäre natürlich mal zu überprüfen. Denn wenn du die Dualität erfährst, dann ist es auch möglich, eine Erfahrung zu machen. Weil dann bist du ja an dem Punkt des Weges, wo dieses Einheitsbewusstsein, diese Nicht-Zweiheit noch nicht deine Erfahrung ist, deine tatsächliche, sondern vielleicht ein Konzept oder du hast einmal eine Erfahrung gemacht, dergleichen, aber bist wieder rausgefallen in die Dualität zurück. So. Und das ist ja der Punkt, an dem du dann stehst. Deine Realitätskonstruktion findet dann an dem Punkt statt, wo du Dualität erfährst. Du weißt zwar, eigentlich ist alles dieses eine, aber ich erfahre dual. Und an dem Punkt, wo du dann stehst, da kannst du auch erstens was tun, tatsächlich, und zweitens ist es dir dann auch möglich, Erfahrung zu machen. Weil du bist ja dann in dieser Erfahrungsweise, dass du dich getrennt vom Rest der Welt fühlst. Das heißt, du nimmst Objekte als getrennt von dir wahr. Du machst Erfahrung und dann kannst du auch eine Erfahrung deines Selbstes machen. Das ist tatsächlich möglich. Wenn du das allerdings tust, dann wird die Identifikation mit dem begrenzten Sein verschwinden. Und dann wirst du dieses eine Sein erfahren. Und dann ist das mit den Erfahrungen nicht mehr so wie vorher aus der Dualität heraus. Denn dann ist es das eine Sein, was sich lebt. Ja, also da müsstest du für dich selber gucken, ehrlich mit dir sein und schauen, wo stehe ich da, ne? Was ist meine Selbsterfahrung? Was ist meine Welterfahrung? Erfahre ich Dualität? Oder vielleicht erfährst du ja auch stellenweise Dualität und stellenweise Einssein. Ja, das ist ja alles möglich. Und immer dann, wenn du Dualität erfährst, ist natürlich auch wiederum Erfahrung möglich.
Obu schreibt, und dazwischen gibt's Traumatisierte, denen diese Anweisung schadet, denn sie sind abgeschaltet vom Körper. Gut auch mal darauf hinzuweisen, und alleine fühlen geht auch erst ab einer bestimmten Intake.
Ja, das ist so. Das ist jetzt das Thema Hindernisse auf dem Weg zum Erwachen, was auch ein Schwerpunkt bei uns ist, weil wir festgestellt haben, dass diese hohe Erwachenserfahrung immer sehr schnell wieder endet, wenn da ein Knoten ist, der zieht uns dann nämlich wieder raus. Denn wir haben natürlich schon vor Jahrzehnten uns die Frage gestellt, wie kommt das, dass man so tolle Erfahrungen machen kann, so Einheitserfahrungen, Gipfelerfahrungen, reines Bewusstsein, Glückseligkeit, all diese Dinge? Und dann hört das irgendwann wieder auf. Und dabei haben wir entdeckt, dass das ganz klare Mechanismen sind, die wie so ein Paternoster wirken. Sobald wir irgendwie da oben sind, bei einer hohen Gipfelerfahrung, hebt in uns ein quasi inneres Kind den Finger und sagt, hey, komm noch mal zurück, ich will mit. Also abgespaltene Selbstanteile, und das ist ein Phänomen, was durch Trauma auch bewirkt wird oder andere Dinge, abgespaltene Selbstanteile geben sich nicht damit zufrieden, dass ein Teil des Menschen jetzt ins Erwachen abhaut und in der Glückseligkeit lebt, sondern die heben den Finger und sagen, komm mal zurück, hol mich ab, ich will mit. Man kann nicht irgendwie so gespalten erwachen vollständig, sondern man kann das nur als Mensch ganz. Und das ist ein ganz natürlicher Mechanismus im Menschen, dass man dann zurückgeholt wird, und sich erstmal um seine Knoten kümmert. Wir sprechen da nicht von Traumata, weil Traumata so eine medizinische, psychiatrische Konnotation hat, als wäre es was Schlechtes. Wir nennen es Knoten, egal was das ist. Knoten können Traumata sein. Knoten können aber auch transgenerationale Vererbung sein. Knoten können auch irgendwelche Dinge sein, die wir aus früheren Leben, aus vergangenen Leben mitgeschleppt haben. Also da gibt es ganz vielfältige Formen von Bewusstsein, Gefühlsknoten, mentale Knoten. Das ist dann wie so ein gordischer Knoten alles zusammen. Und wenn man da versucht, das aufzutüdeln, zieht man den Knoten nur immer fester zusammen. Deshalb haben wir einen umfassenderen Begriff als diesen Traumabegriff und sprechen da von Knoten und haben da im Laufe der Jahrzehnte auch eine Technik entwickelt, die sogenannte TAT-Technik. Der Name steht für transzendentale Aufmerksamkeitstechnik, wo wir nicht von außen auf diese Knoten schauen, weil das zieht sich immer weiter fest, sondern von innen, vom erwachten Bewusstsein her darauf schauen. Das ist ungewöhnlich, das hat so in der Form auch noch nicht gegeben, beziehungsweise ist das noch nicht so populär. Aber am wirkungsvollsten ist es, sich seine eigenen Knoten, und jeder Mensch steht da an einem anderen Punkt, also zum einen diese Knoten ernst zu nehmen und zum anderen sich diese Knoten aus dieser inneren Stille heraus anzuschauen. Und selbst wenn man jetzt sehr traumatisiert ist, sehr viel Knoten hat, ist trotzdem immer eine Instanz da, man könnte das den Beobachter nennen, denn irgendjemand beobachtet den jeweiligen Zustand, den ich ganz real im Moment erlebe. Ob ich jetzt innerlich gespalten bin oder ob ich vom Körper abgetrennt bin oder womöglich vom Gefühlsraum abgetrennt bin oder vom Ich abgetrennt bin, dann gibt es ja die wirklich subjektiv, individuell die unterschiedlichsten Zustände. Irgendeiner ist aber immer da, der Beobachter, der stille Zeuge, der das beobachtet, der das beschreiben kann. Und an dem Punkt setzt unter anderem ja auch jegliche Therapie an, dass da jemand ist, der das beobachtet und auch halbwegs vernünftig beschreiben kann. Und bei uns ist es so, wir nutzen die Qualität der Aufmerksamkeit, deshalb transzendentale Aufmerksamkeitstechnik, auf eine andere Art und Weise, um nicht invasiv mit diesen Knoten, ne, umzugehen und nicht invasiv mit diesen Knoten zu arbeiten, um ihnen zu ermöglichen, dass sie ihre Wahrheit zeigen und sich auf der Basis auch ändern lassen und auflösen können. Das ist bei uns in diesem Prozess des Erwachens mit drin, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben doch fast jeder Mensch 2, 3, 4, 5 solcher Knoten hat, solcher Urknoten, und er kommt sowieso nicht drum herum. Also er muss sie sowieso lösen. Ob er sie jetzt löst oder ob er sie nach dem Erwachen löst, er kommt da nicht drum herum. Vor dem Erwachen wird das oft so Traumata und so genannt. Und nach dem Erwachen wird es die dunkle Nacht der Seele genannt. Also, wenn da solche Dinge sind, ist es gut, daran zu gehen. Und ja.
Es ist halt generell wichtig, auf dem Weg wirklich sehr ehrlich mit sich selbst zu sein und wirklich immer zu prüfen, was ist meine tatsächliche Erfahrung? Ja? Und die möglichst auch nicht zu bewerten und zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich schon wieder so und so, das sollte nicht so sein, ich wäre doch eigentlich, und ich war ja auch schon mal viel weiter oder so. Das hat alles nicht so einen Sinn. Also besser ist wirklich ehrlich zu sein und zu schauen, ja, wie ist meine Erfahrung? Und ja, so ist es jetzt gerade. Und es ist ja auch nicht festgenagelt. Es ändert sich ja sowieso ständig, ne? Es bleibt ja nicht gleich. Besonders wenn du mit deiner Aufmerksamkeit ja auch kleine Selbsterforschung betreibst. Wenn du wirklich erforschst dein Sein, dein So-Sein auch als getrennte Person, ne? Deine sogenannten Baustellen, wenn du die erforschst, dann bewegen die Dinge sich ja auch. Und es wird anders. Und wie gesagt, das Erwachen kann jeden Moment geschehen. Es kann immer geschehen. Da gibt's keinen, ja, nichts im Grunde genommen, was man dafür oder dagegen tun kann, denn es ist dein Zustand und der kann immer geschehen. Die Frage ist nur, bleibt es dann dauerhaft dir erhalten als Erfahrung oder fällst du wieder raus? Und da kann man natürlich auch wieder was tun. Ja? Aber was wichtig ist, ist diese Ehrlichkeit mit sich selbst, denn es hilft dir nichts, nach einem Konzept zu leben und dir immer zu sagen, naja, aber ich weiß es vom Kopf ja anders. Ich fühle es zwar nicht, aber ich weiß, es ist ja anders. Und deshalb packe ich das Gefühl mal an die Seite und lebe sie lieber so nach meinem Wissen. Das ist nicht gut. Damit lebst du an dir vorbei. Und auch an der Chance, tatsächlich die Dinge in dir zu integrieren und zu transformieren in dem Sinne des einen Seins. Ne?
Ja, ich überlege gerade, dass, wie lange das her ist, 20, 30 Jahre eher schon, da hat es eine sehr radikale advaitische Tradition Fuß gefasst hier im Westen, die Neo-Advaita heißt. Eine sehr radikale Methode, um Menschen ins Erwachen zu bringen, indem man alles, komplett alles, nur noch beurteilt und bewertet aus dieser Erfahrung des reinen Bewusstseins heraus, wo es eben kein Ich gibt, keine Person gibt, keine Subjektivität, kein Körper, keine Gefühle, keine Gedanken.
Keine Welt.
Keine Welt. Ne? Dich gibt es gar nicht und solche Dinge. Das wurde im Satsang dann immer sehr, und heute teilweise auch noch, sehr intensiv praktiziert, dass immer, wenn jemand was gesagt hat, darauf hingewiesen wurde, dass dort ja gar niemand ist, weil es auch gar kein Ich gibt, weil das Ich nur ein subjektives Konzept ist. Ja, innerhalb eines Satsangs kann so eine Art von spiritueller Technik, das ist es letztendlich, dazu führen, dass Menschen spontan erwachen, also spontan diese Erfahrung des Einheitsbewusstseins machen. Aber wenn man rausgeht aus dem Satsang, kann man das nicht als Bedienungsanleitung für sich selbst, für sein Leben und für die Welt mit nach Hause nehmen. Und ständig, wenn man dann irgendwas macht, sich einreden, ja, mich gibt's ja gar nicht. Und mein Körper, ich bin auch nicht mein Körper. Ich bin auch nicht meine Gedanken. Ich bin auch nicht meine Gefühle. Weil dann produziert man sozusagen eine selbstinitiierte Dissoziation. Weil man muss ja mal sehen, wo stehe ich tatsächlich, wie Ludmilla gerade gesagt hat. Wenn ich in der dualen Welt lebe und die auch so empfinde, ich bin hier und du bist dort, dann bringt es nichts, wenn ich mir mein Ich ausrede. Weil da komme ich durcheinander. Im erwachten Bewusstsein selbst brauchst du dir dann nichts ausreden. Da hat das Ich keinen Zutritt im reinen Bewusstsein. Da gibt es nur das Bewusstsein, was sich selbst wahrnimmt, mehr nicht. Da fällt das sowieso alles weg. Und das ist auch nicht die Kunst, in diese Erfahrung hineinzukommen. Da gibt es ganz vielfältige Techniken und Möglichkeiten für. Die Kunst ist, wie du das beides dann im täglichen Leben unter einen Hut kriegst, wie ich das schon beschrieben hatte. Als ich jung war, hatte ich da ein bisschen Angst vor, weil ich dachte, oh mein Gott, dann hänge ich da nur noch drin rum. Na, und ich will ja aber ins Leben, ich bin ja jung. Und spirituelle Arbeit heißt eben auch, sich um diese Knoten zu kümmern, die man in sich trägt, sich um sich selbst zu kümmern auch, dass, ne, dass die eigene Tasse voll ist, dass es einem gut geht. Wie Ludmilla sagt, wirklich auch den Punkt zu gucken, wo man selber steht und trotzdem diesem vierten Zustand eine Chance zu geben. Dass es eben doch etwas gibt, was über diese drei normalen Bewusstseinszustände hinausgeht und dass es auch sinnvoll sein kann, das zu integrieren. Aber wie gesagt, mit dem Neo-Advaita, das ist teilweise übertrieben worden, teilweise mit nach Hause genommen worden und dann sind auch einige Menschen da zu Recht durcheinander geraten und haben sich davon in der Regel auch irgendwann wieder befreit.
Ja, es hat schon alles seinen Platz, ne? Weil es ist ja gut, Erwachen geschieht in solchem Umfeld auch, obwohl es überall natürlich geschieht. Aber ja, auch gerade im Satsang geschieht das natürlich und das ist ja fantastisch. Nur muss man eben wissen und sollte wissen, dass man diese Inhalte, die da verbreitet werden, eben nicht, wie du schon sagtest, als Bedienungsanleitung für das Leben nimmst. Du kannst natürlich das ein oder andere mal in dich hineinnehmen, was da gesagt wird, und in der Meditation einfach mal in dich hineinnehmen und mal auf den Grund deines Herzens fallen lassen und gucken, was es bewirkt. Aber nicht als Anweisung, wie du jetzt dein Leben gestaltest. Also, ne, sich das Ich auszureden, während du da in irgendeiner Aktion bist, getriggert bist vielleicht auch oder sonst was. Das ist dann auch schwierig. Also da kommst du nicht weiter. Da machst du, wie hier gesagt wurde im Chat auch irgendwo, das schadet eher, ne?
Ja.
Also da wirklich einfach das Wissen, ne? In Satz angehen und wenn du rausgehst, einfach dein Leben wieder leben und schauen, was sich zeigt, ne?
Waren zwar noch zwei Fragen am Chat, aber heute sind wir zu Ende. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken, bei allen Zuschauenden, bei allen Fragenden und möchte nochmal den Hinweis darauf geben, dass JetztTV durch eure Spenden lebt und wir freuen uns über jeden Beitrag von euch und wohin ihr den leisten könnt, könnt ihr auf der Homepage sehen oder unten bei YouTube in den Kommentaren. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank an das JetztTV-Team. Es ist immer schön, dass ihr diese Arbeit macht. Wunderbar. An Devasetu auch ganz besonders. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Namaste.
Namaste.